Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Nina Bust-Bartels bin ich und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Wir sind eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen hier für euch jede Woche zwei spannende Vorträge aus der Wissenschaft. Vor 90 Jahren, am 17. Juli 1936, begann die Militärrevolte gegen die Zweite Spanische Republik. Der darauffolgende Bürgerkrieg dauerte fast 3 Jahre und endete mit der Machtübernahme von General Franco. Der regierte in Spanien autoritär bis zu seinem Tod 1975.
Gegenwärtig wirft der Erfolg einer neuen Welle autokratischer Führer und Bewegungen innerhalb und außerhalb Europas die Frage auf, inwieweit Franco und sein Regime als ein Vorläufer, vielleicht sogar als eine Art Blaupause für zeitgenössische Autokraten gelten können.
Das ist Till Kössler, unser Redner heute im Hörsaal. Er ist Historiker und Professor für historische Bildungsforschung an der Uni Köln. Und er hat 2025 eine umfangreiche Biografie von Franco veröffentlicht. In seinem Vortrag dekonstruiert er den Mythos um General Franco und zeigt, warum dieser sich so lange an der Macht halten konnte.
War Franco ein Faschist? Welche Rolle spielte Gewalt in der Etablierung und Aufrechterhaltung seiner Herrschaft? Und wie lässt sich seine Popularität in Teilen der spanischen Gesellschaft über seinen Tod hinweg erklären, angesichts der unbestreitbaren Brutalität seiner Herrschaft und der begrenzten Freiheit der Spanier vor seinem Tod?
Till Kössler hat seinen Vortrag am 17. Februar 2026 am Hamburger Institut für Sozialforschung gehalten. Und sein Vortrag heißt Franco 1936 bis 1975 – eine Neuvermessung des Diktators und seiner Herrschaft.
Ja, vielen Dank für die Einladung an das Institut hier und an das Institut des Cervantes. Ich freue mich sehr, dass Sie es bei diesen widrigen Wetterbedingungen doch alle hier so zahlreich in diesen Raum geschafft haben. Das freut mich sehr. Worum geht es heute? Ich habe mir überlegt, wie gestalte ich diesen Vortrag? Ich wollte jetzt nicht aus dem Buch vorlesen, das erschien mir nicht angemessen, sondern ich will versuchen, eigentlich jetzt Ihnen hier einige Leitperspektiven vorzustellen, die mich bei der Abfassung des Buches, an denen ich mich orientiert habe und die in gewisser Weise die Thesen des Buches versuchen zusammenzufassen. Franco ist einer der ikonischen Diktatoren des 20. Jahrhunderts. Bis in die Gegenwart zieht er die Aufmerksamkeit einer internationalen Medienöffentlichkeit auf sich, was etwa die umfangreiche Berichterstattung über die Exhumierung des Diktators aus der gigantischen Basilika im Tal der Gefallenen bei Madrid im Jahr 2019 gezeigt hat. Kaum weniger als Mussolini und Hitler steht er auch für die Schrecken rechtsdiktatorischer Herrschaft im 20. Jahrhundert, auch wenn seine Person durchaus unterschiedliche Deutungen erfahren hat. Seit den 1950er Jahren spielte er für eine breite linksliberale Öffentlichkeit eine ähnliche Rolle wie Viktor Orban oder Wladimir Putin in der Gegenwart, als ein Sinnbild einer illiberalen Herausforderung der Demokratie. Dadurch und durch seine lange Herrschaft von 1939 bis 1975 prägte er damit die europäische Nachkriegsgeschichte und nach seinem Tod das kulturelle Gedächtnis Europas in hohem Maße. Ich möchte jetzt am Anfang Ihnen ganz kurz einige biografische Daten vorstellen, damit wir gemeinsam sozusagen ein gewisses Bild des Diktators haben, bevor ich dann auf einige Aspekte seiner Herrschaft eingehen will. Franco wurde am 4. Dezember 1892 in Ferrol geboren, einer galizischen Hafen- und Garnisonsstadt, die zeitgenössisch immer auch schon als ein Militärghetto bezeichnet wurde. Eine Stadt, die sehr stark durch die Marine, durch die Kriegsmarine geprägt war. Und aus dieser Tradition der Kriegsmarine entstammt auch Franco selber. Sein Vater, seine Verwandten, Großväter waren alle Offiziere in der Kriegsmarine. Er wuchs dann aber in eine zerrissene Familie in gewisser Weise hinein und ich finde es interessant, sich den Konflikt zwischen seinem Vater und seiner Mutter, die sich dann auch trennten, als auch einen Konflikt zwischen verschiedenen Strömungen des spanischen Lebens um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert sich anzusehen. In gewisser Weise steht der Vater, auch wenn er politisch etwas uneindeutig sich äußerte, für eine liberale Strömung in der spanischen Gesellschaft, die sozusagen auf auch eine Entdeckung der Welt zielte, während die Mutter sich einem neuen Katholizismus anschloss, einer sozusagen neuen inneren Strömung im Katholizismus und sehr fromm dann mit ihren Kindern lebte. Und diese verschiedenen Lebensstile zeigen schon in gewisser Weise bestimmte kulturelle Lager, die in Spanien um die Jahrhundertwende aufeinander trafen. Franco selbst trat dann zu einem sehr frühen Zeitpunkt in das Militär ein. Er zog als 14-Jähriger in die Militärakademie in Toledo, also nach Zentralspanien, in die alte Königsstadt und absolvierte dort eine militärische Sozialisation. Dazu muss man sagen, dass die Infanterie, in die er eintrat, zu diesem Zeitpunkt eigentlich eher eine als niedrige Waffengattung quasi wahrgenommen wurde. Auf jeden Fall hatte sie nicht so viel Prestige wie die Kriegsmarine. In die Kriegsmarine konnte er aber nicht mehr eintreten, weil nach dem Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898 die maritimen Kolonien Spaniens verloren gegangen waren und damit die Marine an Bedeutung verloren hatte. Franco durchlief dann diese Militärakademie und nahm dann zu einem sehr frühen Zeitpunkt am Kolonialkrieg in Marokko teil, in dem er dann einen spektakulären Karriereaufstieg erlebte innerhalb des Militärs. 1925 war er schon, wie es damals schon hieß, der jüngste General Spaniens. Und dieser Aufstieg machte ihn dann auch über Medienberichte und Interviews einer breiten Öffentlichkeit bekannt, in der er sich gut zu präsentieren wusste. Nach der endgültigen Niederschlagung der Aufständischen in Marokko, einer Widerstandsbewegung gegen die spanische Kolonialherrschaft, und dem Ende eines sehr langwierigen und sehr blutigen Kolonialkrieges, auf den ich gleich noch genauer zu sprechen kommen werde, wechselte Franco an die Spitze der neuen Militärakademie in Saragossa, also der Nationalen Militärakademie. Er war damit in einem sehr jungen Alter schon ein sehr prominenter Militär und eben auch, das ist, glaube ich, ganz wichtig, schon vor dem Bürgerkrieg einer sehr weiten spanischen Öffentlichkeit bekannt. Dort an dieser Militärakademie blieb er bis zum Frühjahr 1931, als die spanische Zweite Republik gegründet wurde, die ihn dort auf diesem Posten überraschte und von dem er dann auch nach einigen Monaten dann auch entlassen wurde. Er blieb aber auch während der Republik, das ist auch wichtig zu sehen, auf wichtigen militärischen Positionen. Er war also zum Beginn des Bürgerkrieges im Juli 1936 keineswegs ein Außenseiter, sondern er gehörte zum militärisch-politischen Establishment, so könnte man sagen. Das unterscheidet ihn sehr deutlich von Figuren wie zum Beispiel Hitler oder Mussolini. In den folgenden Wochen nach dem Beginn des Bürgerkrieges stieg er dann rasch zum unumstrittenen militärischen wie politischen Führer der Rebellen auf und versicherte sich der Unterstützung Hitlers und Mussolinis. Nach dem Ende des Bürgerkrieges im April 1939 wurde er dann Staatschef des gesamten Spaniens und führte das Land zunächst auf einen Kurs der Annäherung mit den Achsenmächten, also mit Italien und Nazi-Deutschland, im Zweiten Weltkrieg. Und zugleich verfocht er einen Kurs wirtschaftlicher Autarkie. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geriet das Regime aufgrund der Ächtung als letztes faschistisches Land in eine existenzielle Krise, profitierte dann aber vom Kalten Krieg, durch den ab ungefähr 1950 eine zunehmende Durchbrechung der internationalen Isolation und eine Annäherung an den Westen möglich wurde. Seit den 50er Jahren stellte sich Franco dann immer mehr als ein wohlmeinender Staatslenker dar, der über einen beachtlichen Wirtschaftsaufschwung präsidierte. Allerdings kennzeichneten auch zahlreiche Krisen die letzten Jahre und Jahrzehnte seiner Herrschaft, darunter der Terrorismus der ETA im Baskenland und darüber hinaus, Forderungen einer wiedererstarkten Arbeiterbewegung und internationale Proteste gegen politische Verfolgung, die wir so oder ähnlich eigentlich auch aus unserer Gegenwart heute kennen. Vor allem aber gelang es Franco nicht, eine überzeugende Nachfolgelösung zu etablieren, sodass nach seinem Tod das frankistische Regime implodierte. Jenseits dieser Basisfakten tut sich die Geschichtswissenschaft mit der historischen Verortung Francos und seines Regimes relativ schwer. Nicht zuletzt aufgrund der langen Dauer seiner Herrschaft fällt es nicht leicht, ein kohärentes Bild des Diktators und seiner Herrschaft zu zeichnen. War er ein revolutionärer Faschist nach dem Vorbild Hitlers, der einen spanischen Holocaust gegen seine eigene Bevölkerung in Gang setzte, wie der wichtige britische Historiker Paul Preston argumentiert hat? Oder sollten wir ihn eher als einen Militärdiktator alten Schlages verstehen, der nur zögerlich in die Politik eintrat, um traditionelle Werte zu verteidigen und eine vermeintlich bedrohte soziale Ordnung zu bewahren? Oder ist er am besten als Entwicklungsdiktator zu charakterisieren, der ein rückständiges Land mit autoritären Mitteln modernisierte und europäisierte? Zugleich stellen sich Fragen nach den Ursachen seiner langen Regentschaft. Macht er sich allein günstige historische Umstände sowie die politische Apathie der Bevölkerung nach dem blutigen Bürgerkrieg zunutze? Oder besaßen er und sein Regime auch einen umfangreichen Rückhalt und vielleicht sogar eine Beliebtheit in der Bevölkerung? Und wie lässt sich seine Popularität in Teilen der spanischen Gesellschaft über seinen Tod hinweg erklären, angesichts der unbestreitbaren Brutalität seiner Herrschaft und der begrenzten Freiheit der Spanier vor seinem Tod? Angesichts dieser Fragen ist es nicht erstaunlich, dass Francos Leben und seine Herrschaft bereits zu seiner Lebzeit intensives Interesse auf sich gezogen haben. Gegenwärtig wirft der Erfolg einer neuen Welle autokratischer Führer und Bewegungen innerhalb und außerhalb Europas die Frage auf, inwieweit Franco und sein Regime als ein Vorläufer, vielleicht sogar als eine Art Blaupause für zeitgenössische Autokraten gelten können. Hat Franco nach dem Ende faschistischer Regime einen neuen Typus rechtsautoritärer Herrschaft geschaffen? Oder muss er eher als ein Epigone der faschistischen Diktatoren oder älterer Typen von Militärherrschern verstanden werden? Unabhängig davon, wie man diese Frage beantwortet, ermöglicht, so meine ich, die Beschäftigung mit Franco neue Einblicke in Strukturen und Prozesse autoritärer Herrschaft, ihrer Anziehungskraft, ihrer Widersprüche und ihrem Wandel. Es erscheint sich also zu lohnen, eine neue biografische Darstellung Francos zu versuchen. Das war zumindest der Ausgangspunkt meines Buchprojektes. Doch welche Perspektiven sollte eine solche Biografie einnehmen, die nicht einfach nur Lebensstationen nachzeichnen will? Welche Aspekte seines langen Lebens und seiner Herrschaft und welche Themen sollten hervorgehoben werden? Ich möchte heute versuchen, einige vorläufige Antworten auf diese Fragen zu finden. Dazu will ich einen kurzen Überblick über einige wesentliche Franco-Biografien geben, ihre Perspektiven und methodischen Ansätze erläutern und besprechen. Und vor diesem Hintergrund werde ich dann einen eigenen Ansatz skizzieren und anschließend in aller Kürze drei mir relevant erscheinende Fragen mit Ihnen diskutieren, die für ein heutiges Publikum und die heutige Zeit hoffentlich besonders relevant erscheinen und die vielleicht als rote Fäden eben dieser Biografie dienen können. Es gibt keinen Mangel an Biografien über Franco, auch wenn die Mehrheit vor den 1990er Jahren veröffentlicht wurden und die umfassendste von Paul Preston, einem britischen Spanienhistoriker, inzwischen fast 30 Jahre alt ist. Gerade nach dem Tod des Diktators im November 1975 erschien zudem eine Welle von populären Enthüllungsbüchern, die versprachen, die bisher verborgenen privaten Seiten des Diktators zu erhellen. Vor ein paar Jahren hat sogar einer der führenden Zeithistoriker Spaniens eine Art Metabiografie versucht, in der die Geschichte des Frankismus anhand der Entwicklung von Franco-Biografien seit dem Bürgerkrieg schreibt. Trotz der Vielzahl der biografischen Arbeiten hat sich in den vergangenen 30 Jahren allerdings recht wenig hinsichtlich ihrer Inhalte getan. Die meisten Studien lassen sich nach wie vor in zwei Lager einteilen. Eine erste Gruppe von Biografien versucht, Franco dadurch historisch gerecht zu werden, indem sie Versagen und Verbrechen mit persönlichen Errungenschaften abzuwägen und damit gewissermaßen eine Biografie in Grautönen zu zeichnen versucht. Autoren, die das unternommen haben, sind zum Beispiel der prominente amerikanische Spanienhistoriker Stanley Payne und sein spanischer Kollege Jesús Palacios. Die beiden versuchen, ein Verständnis für die historischen Herausforderungen und Schwierigkeiten zu wecken, mit denen der Diktator umgehen musste. Sie wollen damit eine objektive Darstellung jenseits parteilicher Verzerrungen leisten, weisen aber in der Regel eine mehr oder weniger offene apologetische Tendenz auf. Sie argumentieren, dass Franco zwar ein Autokrat, aber ein Wohlmeinender gewesen sei und im internationalen Vergleich ein gemäßigter Diktator war, der trotz aller seiner Fehler doch auch viel Gutes für Spanien erreicht habe. Eine zweite und größere Gruppe von Biografien wählt einen anderen und gegensätzlichen Ansatz. Ihr Hauptziel war und ist es, verschiedene positive Mythen zu entlarven, die in einer weiteren Öffentlichkeit über Franco kursierten und kursieren und oft absichtlich vom Franco-Regime geschaffen wurden. Diese Arbeiten verwenden viel Energie darauf, den propagandistischen Kult um den Caudillo, also den Führer, zu brechen und Franco als mittelmäßigen Machtmenschen zu enttarnen. Ihr Vorgehen besteht darin, die Befunde einer Franco-Nahen-Historiografie mit Quellenmaterial zu kontrastieren, das Franco in einem weit weniger freundlichen Licht zeigt, und diese Befunde damit als Propaganda zurückweisen. Während beispielsweise apologetische Darstellungen Francos vermeintliches Bemühen um Neutralität im Zweiten Weltkrieg loben, zeigen Franco-kritische Biografien, dass Franco nur aufgrund der wirtschaftlichen Abhängigkeit Spaniens von den USA und Großbritannien an einem Kriegsantritt an der Seite Hitlers gehindert wurde. Paul Prestons umfassende Biografie von 1993 ist das herausragende Beispiel dieser Art von Arbeiten. Preston porträtiert Franco als einen gerissenen, aber letztlich durchschnittlichen Diktator. Ich zitiere ihn: Francos Errungenschaften waren nicht die eines großen nationalen Wohltäters, sondern die eines geschickten Manipulators der Macht, der immer seine eigenen Interessen im Auge hatte. Die Unterschiede in der Darstellung Francos sind also unübersehbar. Ich möchte heute auf diesen Deutungsstreit nicht im Detail eingehen, nicht zuletzt deshalb, weil ich den Eindruck habe, dass die zweite Position insgesamt die deutlich besseren Argumente auf ihrer Seite hat. Ich möchte stattdessen hervorheben, dass beide Lager trotz der gravierenden Unterschiede in der Deutung Francos doch auch sehr ähnliche Vorstellungen davon haben, was eine historische Biografie leisten soll. Sowohl Palacios und Stanley als auch Preston interessieren sich für die Persönlichkeit und den moralischen Charakter Francos und gehen davon aus, dass sich seine Handlung und seine Weltanschauung auf eindeutige innere Überzeugung und bestimmte Charaktereigenschaften zurückführen lassen, die es zu beschreiben und letztendlich moralisch zu bewerten gilt. Beide Lager teilen zudem ein Interesse an der sogenannten großen Politik und Außenpolitik. Francos Interagieren mit den großen Personen der spanischen und internationalen Politik stehen deutlich im Mittelpunkt dieser Arbeiten. Zum Teil als Reaktion auf die Grenzen eines auf Persönlichkeit und Psychologie konzentrierten biografischen Ansatzes haben einige Biografien aber auch neue Wege eingeschlagen. Ich will hier nur ganz knapp zwei nennen, damit Sie einen Eindruck von dieser Forschungsrichtung erhalten. So hat der spanische Historiker Enrique Moradiello versucht, Franco in eine Geschichte politischer Ideen einzuordnen und darauf aufmerksam gemacht, dass das politische Vokabular, das wir zur Beschreibung Francos und seiner Herrschaft verwenden, oftmals von seinen Bewunderern und Kritikern schon während seiner Lebenszeit entwickelt worden ist. Dies trifft prominent etwa auf den Begriff des Caudillo, also des Führers, zu. Ursprünglich meint der Begriff nur Militärführer in einem etwas eingeschränkteren Sinne. Aber auch auf das Konzept der autoritären Herrschaft, das in den 1960er Jahren unter anderem von dem spanischen Politologen Juan Linz entwickelt wurde. Ein anderer spanischer wichtiger Historiker, Antonio Cazorla, wählt einen anderen Weg. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Franco, Biografie des Mythos. Und in diesem Buch interessiert er sich für die soziale Konstruktion Francos als politischer Figur, also weniger um den real lebenden Franco als um die Bilder, die Imagination, die sich um Franco rankten. Er untersucht, wie Franco und seine Anhänger das Bild des Diktators propagandistisch entwarfen und wie sich dieses Bild im Laufe der Zeit veränderte. Beide diese Ansätze haben klare Vorteile, indem sie unfruchtbare Debatten über Charakter und Moral hinter sich lassen und die biografische Forschung über eine Geschichte der großen Politik auch auf eine politische Ideengeschichte beziehungsweise die Geschichte politischer Kommunikation und Massenpolitik ausweiten. Aber diese Ansätze haben doch auch klare Nachteile. Sie konzentrieren sich auf jeweils nur Teilaspekte der Biografie und verschenken damit, so meine ich, Vorteile des biografischen Genres. Vor allem vermögen sie nur bedingt zentrale Fragen, die sich mit der Person Francos verbinden, zu beantworten. Was können wir nun aus der Forschung lernen und welche neuen Ansätze bieten sich an? Eine ernsthafte neue Biografie muss meiner Ansicht nach diejenigen Aspekte des Lebens und der Herrschaft Francos identifizieren, die für unsere heutige Gegenwart und auch für eine nicht spanische Leserschaft Relevanz und Interesse besitzen. Methodisch besteht die Herausforderung darin, einen Weg zu finden, die Fallstricke historischer Psychologie zu vermeiden, ohne die Vorteile des biografischen Genres als Ganzes zu opfern. Nämlich die Vorteile, anhand des Lebens einer Person eine größere Geschichte zu erzählen und übergreifende Fragen zu beantworten. Ich möchte hier eine gesellschaftsgeschichtliche Perspektive vorschlagen, die die Handlungsmacht Francos als Person nicht in Abrede stellt, aber die Aufmerksamkeit auf die sozialen und kulturellen Kräfte lenkt, die sein Handeln prägten, seinen Aufstieg ermöglichten und sein Wirken als Diktator förderten und begrenzten. Und ich will gleich darauf konkreter eingehen, damit das auch mit Leben gefüllt wird. Es geht mir in besonderer Weise um die vielfältigen Interaktionen Francos mit sozialen und politischen Milieus und mit den verschiedenen Gruppen der spanischen Gesellschaft. Er stellt sich die Frage, auf welche gesellschaftliche Resonanz seine Herrschaft stieß, beziehungsweise auch welche gesellschaftlichen Kräfte er freisetzte und sie freisetzte, also die Herrschaft freisetzte. Von diesem Ausgangspunkt aus erscheinen mir drei Themen und Fragen besonders wichtig. War Franco ein Faschist? War Franco Spanien ein faschistisches Regime? Welche Rolle spielte Gewalt in der Etablierung und Aufrechterhaltung seiner Herrschaft? Die zweite Frage, war Franco ein Europäer und Modernisierungsdiktator? Welche Ideen der Zukunft prägten sein Handeln und in welchem Verhältnis standen sie zur Entwicklung in den großen westeuropäischen Nachbarstaaten? Und schließlich drittens, war Franco ein populärer Diktator? Wie erklärt sich die lange Dauer der Diktatur? Und ich möchte jetzt im Folgenden auf diese drei Aspekte etwas genauer eingehen. Die historische Forschung hat oftmals argumentiert, dass es sich im Fall von Franco-Spanien lediglich um eine schwache Ausprägung faschistischer Herrschaft gehandelt habe und bei Franco es sich um einen weniger blutrünstigen Diktator als Hitler und Mussolini. Anders als in Italien und Deutschland habe es vor der Machtübernahme Francos in Spanien keine faschistische Massenbewegung gegeben. Die Falange als faschistische Einheitspartei in Spanien habe bereits nach einer kurzen Hochphase schon im Zweiten Weltkrieg an Einfluss eingebüßt. Der Frankismus sei in seinen Zielen und Methoden weniger radikal gewesen als Nationalsozialismus und italienischer Faschismus. Eine katholisch-traditionalistische Orientierung Spaniens habe rassistische und rassenantisemitische Positionen an den Rand gedrängt und verhindert, dass es zu einer Dynamik der Gewaltexzesse und der Vernichtung gekommen ist. Eine solche Darstellung greift jedoch meiner Ansicht nach zu kurz, da sie zu sehr auf Organisation und politische Programme konzentriert ist, dagegen soziale Praktiken und Alltagslogiken des Handelns ausblendet. Bezieht man diese mit ein, zeigen sich durchaus Gemeinsamkeiten, die Franco und den Frankismus näher an den Nationalsozialismus und italienischen Faschismus rücken lassen. In Francos Offizierszirkeln im Kolonialkrieg der frühen 1920er Jahre, und das war die entscheidende Zeit seiner politischen Sozialisation und der Entwicklung seines sozusagen Weltbildes, also in diesen Offizierszirkeln und besonders in der Fremdenlegion, die Franco bald anleitete, bildeten sich Einstellungen und Gewaltpraktiken aus, die denjenigen der rechtsextremen Freikorps und faschistischen Kampfbünde deutlich ähnelten. Zu nennen sind hier eine extreme bis ins Paranoide gesteigerte Ablehnung von Liberalismus und Kosmopolitismus, eine Verherrlichung männerbündischer Kampf- und Gewaltgemeinschaften als politische Avantgarde und Keimzellen einer neuen sozialen Ordnung, die Abneigung gegen alles Fremde sowie die Vorstellung, dass die liberalen Gesellschaften radikal und wenn nötig mit Hilfe von Gewalt umgestaltet werden müssten. Allerdings bestanden auch Unterschiede, die keineswegs unter den Teppich gekehrt werden sollen. Franco und seine Mitverschwörer verfolgten keinen exterminatorischen Antisemitismus, wie überhaupt ein biologistisches Verständnis der Welt als Kampf zwischen Rassen, wie wir das bei Hitler zum Beispiel finden, nur in Randbereichen der Diktatur Einfluss erlangte. Diese ideologischen Differenzen dürfen jedoch Ähnlichkeiten im Gewalthandeln und in der Herrschaftspraxis nicht verdecken. Zwar plante Franco kein Vernichtungsprogramm von Menschen aufgrund rassistischer Zuschreibung, doch auch Franco setzte auf eine groß angelegte und gewaltsam durchzusetzende Umgestaltung von Siedlungsstrukturen und Lebensweisen der Bevölkerung, sowohl im kolonialen Raum Marokkos als auch in Spanien der Bürgerkriegsjahre. Zwei Faktoren begrenzten dabei seine Neuordnungspläne und setzten in den 1920er Jahren der kolonialen Gewalt Grenzen. Da war einerseits die Schwäche Spaniens im internationalen Mächtesystem. Franco und die Offiziere um ihn herum mussten Rücksicht nehmen auf eine liberale internationale Öffentlichkeit und die Interessen Frankreichs und des Völkerbundes. Andererseits blieb Franco bis zum Militärputsch 1936 stets auch in die offizielle Hierarchie des spanischen Militärs eingebunden. Er unterstand der militärischen und zivilen Führung der Streitkräfte, auch wenn er dies während der Zweiten Republik ablehnte. Also wenn er diese zivile Führung ablehnte. Als Offizier konnte er Befehle nicht einfach ignorieren oder umdeuten, wollte er nicht seine Karriere und seinen Ruf aufs Spiel setzen. Dies unterschied ihn von Mussolini und Hitler, die sich als revolutionäre Außenseiter stilisieren konnten und mussten, um Erfolg zu haben. Ich kann hier aus Zeitgründen nur darauf verweisen, dass sich mit Beginn der Zweiten Republik Francos politisches Weltbild radikalisierte. Antiliberalismus, Antibolschewismus, aber auch die oftmals übersehene Virulenz antisemitischer Stereotype in den Reden Francos verweisen auf eine deutlich ideologische Nähe zwischen seiner Weltsicht und derjenigen der anderen Rechtsdiktaturen. Der Bürgerkrieg nahm in dieser Hinsicht für Franco und seine Anhänger die Form eines Weltanschauungskrieges an. Die Massentötung von Zehntausenden von Spanierinnen und Spaniern, auch und gerade jenseits der militärischen Kampfhandlungen, und eine Politik der Ausgrenzung und Demütigung republikanisch gesinnter Frauen und Männer ähnelten in Form und Absichten der squadristischen Gewalt in Italien zwischen 1919 und 1924 sowie dem nationalsozialistischen Terror gegen politisch Oppositionelle und Juden nach 1933. Die politischen Umwälzungen in den Städten und Dörfern Spaniens, in denen sogenannte neue Männer die Macht an sich rissen und eine autoritäre Ordnung von Siegern und Besiegten einführten, lässt sich durchaus als faschistische Revolution verstehen. Angesichts des frankistischen Terrors, von einer abgemilderten Variante faschistischer Herrschaft zu sprechen, erscheint mir deshalb historisch fragwürdig. Und sozusagen diese wirklich schrecklichen Gewalttaten in gewisser Weise verharmlosend. Mord und Totschlag ließen nach dem Ende des Bürgerkrieges ohne Zweifel nach. Dass der Verfolgungsfuhrer an Virulenz verlor, lag jedoch weniger an einem Sinneswandel Francos und seiner Komplizen. Vielmehr war er auch Ausdruck der Erfolge dieser frankistischen Revolution. Es gab schlichtweg keine Notwendigkeit mehr, Massengewalt anzuwenden, da man fast alle aktiven Anhänger der Republik ermordet oder ins Exil gezwungen hatte und die lokalen Machtverhältnisse neu geordnet worden waren. Auf dieser Basis veralltäglichte sich, so meine ich, die faschistische Herrschaft nach Ende des Bürgerkrieges. Franco und sein Regime sagten sich von ihren politischen Zielen einer nationalen Wiedergeburt durch Ausgrenzung und Repression nie los, nahmen sie jedoch im Herrschaftsalltag zurück. Der Einfluss der Einheitspartei Falange, also der faschistischen Partei Spaniens, blieb jedoch bestehen. Sie diente als ein Transmissionsriemen zwischen der Spitze des Regimes und einer weiteren Anhängerschaft, als Rekrutierungs- und Ausbildungsstätte des politischen Personals und auch, modisch gesprochen, als politischer Think Tank, der sozusagen die politische Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte, neu für Spanien zu gestalten. Die Anhänger Francos suchten nach Möglichkeiten einer postfaschistischen politischen Ordnung jenseits von liberaler Demokratie und Staatssozialismus. Es ist vor diesem Hintergrund kein Zufall, dass Franco-Spanien und Madrid zu einem Knotenpunkt und zu einem Anziehungsort einer neuen europäischen Rechten wurden, die sich dort niederließ, Filialen von Organisationen gründete und miteinander dort ins Gespräch kam. Franco selbst blieb bis zu seinem Tod der Welt des Bürgerkrieges und der faschistischen Schablonen der Welterklärung verhaftet. Das sieht man sehr schön an der letzten Rede, die er noch im Oktober 1975 gehalten hat und wo die ganzen sozusagen verschwörungstheoretischen Konstruktionen einer internationalen Freimaurerschaft, eines internationalen Kommunismus, eines internationalen Liberalismus, die Spanien knechten und unterdrücken wollen, wieder auftauchen. Er blieb inmitten einer sich wandelnden Welt ein faschistisch geprägter Diktator, auch wenn seine Welt sich die Politik der Diktatur nur mehr in abgeschwächter Art und Weise beeinflusste. Ich komme zum zweiten Punkt, zur Frage, war Franco ein Modernisierer, der Spanien an Europa heranführte? Die Geschichtsschreibung unterteilt die Herrschaft Francos häufig in eine Früh- und eine Spätphase mit dem Jahr 1959 als ein Wendepunkt, an dem das Regime seine Politik der wirtschaftlichen und kulturellen Abschottung aufgab und Spanien gegenüber der Weltwirtschaft öffnete. Franco wird dabei oft als Taktgeber einer sozioökonomischen Modernisierung dargestellt, die Spanien an Westeuropa heranführte. Diese Deutung übersieht jedoch wichtige Kontinuitäten über diese vermeintliche Zäsur von 1959 hinweg. Francos Orientierung an einer staatlich geleiteten Modernisierungspolitik, die sich auch an ausländischen, westlichen Vorbildern orientierte, war keineswegs neu. Bereits als junger Kolonialoffizier entwickelte er Pläne für eine autoritäre Umgestaltung des marokkanischen Protektorats, die auf Ideen zurückgriff, die Sozialexperten und Reformeliten auf der ganzen Welt nach 1900 diskutierten und die in Spanien unter dem Konzept des Regenerationismus eine besondere Virulenz erlangten. Diese Ideen leiteten Franco auch bei der Neugestaltung Spaniens während und nach dem Bürgerkrieg. Er und seine Experten führten dabei oft Projekte weiter, die schon während einer Vorgängerdiktatur in den 1920er Jahren unter einem General Primo de Rivera in Spanien und dann auch während der Zweiten Republik in den frühen 30er Jahren entwickelt worden waren, etwa im Bereich von Städtebau und Infrastrukturpolitik. Also Franco plante zum Beispiel Landstädte, sozusagen den Chaos bisheriger Siedlungen auflösen sollten und eine klare Ordnung etablieren sollten mit Kirche und Parteizentrale im Mittelpunkt dieser neuen Ortschaften. Frankistische Reformer teilten nach 1945 mit Experten in liberalen Demokratien viele Überzeugungen darüber, wie modernes Regieren aussehen sollte. Diese Ideen leiteten Franco auch in der Neugestaltung nach dem Bürgerkrieg. Frankistische Politik weist etwa große Ähnlichkeiten mit der französischen Planification auf, also einer staatlich betriebenen Politik der Modernisierung durch Expertengruppen. Und schon in den frühen 1950er Jahren fanden amerikanische Experten Gehör, die etwa auf einen Umbau des spanischen Arbeitstages nach US-amerikanischem Vorbild drängten. Obwohl sein Regime nach 1945 zunächst international geächtet war, teilte es somit viele Überzeugungen mit liberalen Demokratien darüber, wie moderne Staaten organisiert sein sollten. Franco-Spanien war stärker in solche internationalen Debatten eingebunden, als es eine strikte Konzentration auf Außenpolitik und die politische Rhetorik des Regimes vermuten ließe. Die Person Francos zeigt dabei zugleich Ambivalenzen dieser sich als nachholend verstehenden Modernisierungspolitik, in der sich anti-westliche und anti-liberale Ressentiments mit einem Wunsch nach europäischer Anerkennung und einer Partizipation an einer westlichen Zivilisation verbanden. Zugleich muss betont werden, dass die Darstellung von Francos Herrschaft als einer rationalen und zukunftsorientierten Ordnung mehr ein Produkt der Propaganda war, als dass sie die Lebenswirklichkeit der Spanierinnen und Spanier adäquat abbildete. Der Wirtschaftsaufschwung der 60er Jahre kann nicht verdecken, dass Spanien im Jahr 1975 immer noch zu den ärmsten Ländern Europas gehörte. Die Gewinne des Wirtschaftsbooms waren zudem sozial höchst ungleich verteilt und der Ehrgeiz und die Fähigkeit des Regimes, das Leben aller Spanierinnen und Spanier zu verbessern, blieb begrenzt. Feudal anmutende Personennetzwerke und eine grassierende Korruption kennzeichnen die Diktatur seit ihrem Beginn. Franco stand symbolisch und real im Zentrum dieser sozialen Netzwerke, in denen Gratifikation und Privilegien gegen Loyalität getauscht wurden und die quer zu den formalen staatlichen Strukturen standen. Francos Herrschaft teilte die Bevölkerung in Gewinner und Verlierer, Nutznießer und Ausgeschlossene und zementierte diese Unterschiede. Das lässt sich übrigens gut sehen an Jagdpartien, die Franco regelmäßig veranstaltete. Er war oft Wochen, Monate lang auf Jagden zum Unwillen seines Privatsekretärs, der das nicht so gut fand. Und auf diesen Jagdpartien scharte sich dann die lokale Elite um Franco und quasi versuchte dort eben ihre Anliegen durchzubringen und mit ihm dort in Kontakt zu treten. Eben jenseits der formalen Staatsstrukturen, der formalen Kanäle, wie man eben Interessen organisiert, eben hier durch ein sehr personalistisches Zugreifen auf den Diktator. Ich komme zum letzten Punkt. War Franco eigentlich ein populärer Diktator? Selbst enge Bekannte beschreiben Franco als im persönlichen Umgang kalt und distanziert. Empfänge im El Pardo-Palast, dem Amtssitz des Diktators im Nordwesten von Madrid, seien durch ihre steife und oft eisige Atmosphäre gekennzeichnet gewesen und ausgesprochen langweilig gewesen. Franco war auch laut Zeitgenossen kein guter Redner. Seine hohe Stimme war für die Ansprache großer Versammlungen eher weniger geeignet. Gleichwohl vermochte er bereits ich bin kurz darauf eingegangen, bereits im Kolonialkrieg die Aufmerksamkeit der spanischen Medien und Öffentlichkeit auf sich zu ziehen, die angesichts der Kriegsniederlagen im Kolonialkrieg nach neuen Leitfiguren suchte. Und Franco befriedigte hier geschickt und zeitlich passend die Sehnsucht nach einem neuen, unverbrauchten Kriegshelden, nachdem sich die Militärführung als unfähig erwiesen hatte, die marokkanischen Unabhängigkeitskrieger zu besiegen. Das Prestige als siegreicher Held im Kolonialkrieg bildete dann sein politisches Kapital und verhalf ihm bereits in den Jahren vor dem Staatsstreich gegen die Republik zu einer herausragenden Stellung auf der politischen Rechten. Mit Beginn des Bürgerkrieges gelang es dann Franco, sein Prestige auszubauen und sich als Galionsfigur der nationalistischen Kriegsfreiwilligen und des mittleren und unteren Offizierskorps zu etablieren. Er verkörperte für viele Spanierinnen und Spanier die Hoffnung auf die Wiederherstellung von Ordnung und Sicherheit und ein besseres Spanien. Sein Einzug in die eroberten Städte geriet oft zu einem Triumphzug. Er entfachte eine Begeisterung und persönliche Verehrung, die über den Bürgerkrieg hinaus die Grundlage für seine anhaltende Popularität in den Siegermilieus des Kriegs bildeten. Viele neue Machthaber in den Kommunen und Regionen verdankten ihre Stellung ganz persönlich dem Sieg Francos und er erschien ihnen bis zu seinem Tod als bester Garant dafür, dass sie diese Stellung dauerhaft bewahren konnten. Die Zustimmung zu Franco war jedoch stets auch eine gewissermaßen negative. Viele Spanierinnen und Spanier, die wenig für Franco übrig hatten, befürchteten, dass eine Absetzung Francos zu einem Wiederaufflammen des Bürgerkrieges zu Chaos und Gewalt führen würden. Francos Politik mochte autoritär und brutal sein, aber er schien Frieden, Ordnung und Sicherheit besser zu garantieren als jegliche andere Lösung. Die Zustimmung beruhte daneben auch auf einem dichten Netz klientelistischer Beziehungen und Korruption, die sich von Franco und seinen Ministerien bis in die Provinzen und Kommunen erstreckten. Ich bin darauf gerade schon kurz eingegangen. Hier werden feudale Dimensionen der Franco-Herrschaft deutlich, die in einem ausgeprägten Spannungsverhältnis zu den Propagandabildern eines modernen und effizienten Staates standen. Seit Anfang der 1960er Jahre wurden jedoch auch Risse in der politischen und sozialen Ordnung der Diktatur immer sichtbarer. Die Verlierer des Krieges im Exil fanden mit ihrer Anklage Francos als blutrünstigen Faschisten, der Hitler und Mussolini in nichts nachstehe, ein neues Echo in liberalen Medien. In Spanien begehrte eine neue Generation, die den Bürgerkrieg nicht selbst erlebt hatte, an den Universitäten und am Arbeitsplatz gegen die Franco-Herrschaft auf und forderte demokratische Partizipation ein. Viele Menschen nahmen die bedrückenden Lebensumstände und sozialen Ungerechtigkeiten nicht mehr hin und beriefen sich auf die Rhetorik des Regimes von Erneuerung und Öffnung. Nicht nur im Baskenland und in Katalonien fühlten sich viele Menschen durch den strikten, auf Madrid bezogenen Zentralismus gegängelt und in ihrer kulturellen Identität gefährdet. Dem Regime gelang es immer weniger, die Faszination einer globalen Massenkultur einzudämmen, der gegenüber die dogmatisch ausgerichtete Regimekultur und ihre sterile Geschichtsdarstellung unweigerlich ins Hintertreffen gerieten. Mit der Landflucht und der rasanten Urbanisierung Spaniens in diesen Jahren büßten auch die alten klientelistischen Netzwerke an Bedeutung ein. Am Ende blieb wenig mehr als Franco selbst übrig, um Diktatur und Gesellschaft zu verklammern. Doch seine Rolle in der Spätphase seiner Regentschaft war ebenso prekär wie paradox. Er bestimmte nicht nur weiterhin die Grundlinien der Politik, sondern war auch als Symbol der Diktatur nötiger denn je. Gleichzeitig blockierte er aber jeglichen Wandel, der zu einer Fortdauer des Regimes über seinen Tod hinaus hätte führen können. Franco verkörperte damit im Wortsinne die fehlende Zukunft seiner Herrschaft. Ich komme zu einem ganz kurzen Fazit. Franco und seine Herrschaft werden oft vielfach exotisiert. Franco-Spanien sei nicht so modern gewesen wie der Nationalsozialismus und wie die westeuropäischen Demokratien nach 1945. Und erst in einer Gegenbewegung gegen sein Regime sei es zu einer Annäherung an Europa gekommen. Ich habe versucht, diese Lesart, diese Exotisierung Franco-Spaniens in Frage zu stellen, ohne jedoch umgekehrt einfach eine europäische Normalität Spaniens behaupten zu wollen, wie immer man diese auch definieren mag. Anhand der Biografie Francos lassen sich vielmehr die Franco-Diktatur als eine spezifische Spielart allgemein europäischer bzw. vielleicht sogar auch globaler Entwicklungen erkennen. Franco-Spanien nahm die spezifische Form eines Militärfaschismus ein, der Spanien im Bürgerkrieg grundlegend umformte und auch nach 1945 weiterwirkte, wenn auch in einer neuen Form. Franco-Spanien war durch ein autoritäres Modernisierungsprogramm gekennzeichnet, dessen Vergleich ein Forschungsdesiderat darstellt, das aber keinen spanischen Sonderweg markierte, sondern im Gegenteil eher europäische auch Gemeinsamkeiten herausstellt. Franco bildete schließlich auch nicht nur eine Gewaltherrschaft aus, sondern er sprach Ängste und Wünsche vieler, wenn auch bei weitem nicht aller Spanierinnen und Spanier an und vermochte sie hinter sich zu integrieren, wenn auch, wie gezeigt, in Form einer negativen Integration. Franco-Spanien erscheint damit als eine alternative Form der Auseinandersetzung mit den Niederlagen und der Geschichte von Nationalsozialismus und Faschismus im Zweiten Weltkrieg. Der Versuch, faschistische Tradition mit einer Modernisierungspolitik zu einem neuen Staat zu formen. Und Franco, das möchte ich nochmal betonen, nahm in dieser Entwicklung dann eben diese paradoxe Rolle ein, dass er diese Entwicklung einerseits beförderte, andererseits dann aber auch ihr klare Grenzen setzte, sodass das Regime bei seinem Tod dann mehr oder weniger implodierte. Vielen Dank.
Das war der Historiker Till Kössler mit seinem Vortrag Franco, 1936 bis 1975, eine Neuvermessung des Diktators und seiner Herrschaft. Till Kössler hat seinen Vortrag am 17. Februar 2026 am Hamburger Institut für Sozialforschung gehalten. Und wenn ihr noch mehr von Till Kössler hören wollt, wir haben einen weiteren Vortrag von ihm in unserem Hörsaalarchiv. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr zugehört habt.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.